Geek Talk, der europäische Tech-Podcast.
Herzlich willkommen zu einer weiteren Sonderfolge hier auf dem Geek Talk. Heute zum Thema Passwortmanagement. Heute Abend, oder besser gesagt morgen, mit dabei ist der...
Der Tobi. Einen wunderschönen guten Morgen. Ja. In aller Frühe am Sonntagmorgen habe ich mich aus dem warmen Podcasterbettchen gequält.
Wieder mal haben wir dich mitten in der Nacht fast schon aus dem Bett geweckt, genau. Schön bist du hier. Heute möchten wir ein bisschen über das Thema Passwort reden. Wir haben ja in der Folge 7.13 vom Geek Talk diesen Jahres über deinen Twitter-Hack gesprochen.
Und das hat uns irgendwie dazu bewogen, das mal etwas zu vertiefen und eine monothematische Sendung dazu aufzunehmen. Wir wollen gleich von vornherein sagen, das wird jetzt ja keine Diplomarbeit über Passwörter. Das wird eigentlich eine Sendung, wo wir die Leute etwas sensibilisieren wollen, sich mit dem Thema Passwortmanagement, Passwortgestaltung oder sich über die vergeben haben, mehr Gedanken zu machen. Das heißt, wir wollen etwas aufklären, was es für Möglichkeiten gibt, seine Passwörter sicher zu machen, was es für wichtige Regeln gibt, wo man darauf achten sollte, halt so ein bisschen auf die Problematik darauf hinzuweisen, dass es eines der wichtigsten Themen ist überhaupt und dass wir da so ein bisschen die großen Fallstricke, sagen wir mal, aus dem Weg räumen wollen und etwas mehr in den Vordergrund stoßen wollen, das Ganze. Weil viele sich damit halt nicht beschäftigen, die vergeben irgendwelche simplen Passwörter und wundern sich dann halt, dass ihre Accounts gehackt worden sind. Und selbst sichere Passwörter schützen nicht vor Hacks. Sie machen es halt nur etwas schwieriger, aber auch das ist nicht das Sicherste letztendlich.
Genau, das hatten wir auch für diejenigen, die es nachhören möchten. Wie gesagt, in der 7.13 von diesem Jahr, das Ganze kam unter anderem neben deinem Twitter-Hack auch durch einen Zeitungsartikel im Tagesanzeiger, dass eben auch unsicher sichere Passwörter sein können.
Richtig, genau, ja. Und wir haben uns gedacht, die Sendung in zwei Themenblöcke zu unterteilen. Im ersten Themenblock wollen wir über Passwortmanagement-Software sprechen und in dem zweiten Themenblock der Sendung wollen wir halt über die wichtigen Regeln sprechen, wie man sichere Passwörter gestaltet und auf welche Sachen man achten sollte bei der Passwortvergabe, also ein paar Tricks und, naja, Tricks sind es nicht, sagen wir mal mehr Tipps, wie man dementsprechend sich etwas sicherer im Internet bewegen kann mit sicheren Passwörtern.
Wie gesagt, wir vertiefen nicht alle, wie du schon gesagt hast, es gibt keine Diplomarbeit. Und ganz wichtig auch bei den Apps, da haben wir uns zwei ausgesucht, die am meist verbreiteten sind.
Richtig, genau, weil die Apps, die kennen wir auch selbst und es macht dann halt auch Sinn, nur über Apps zu reden, die wir auch selbst kennen und selbst im Einsatz haben. Es macht nicht Sinn, über irgendwelche Shareware-Utilities zu sprechen, die wir nie kennengelernt haben, macht wenig Sinn. Deswegen haben wir uns auf zwei kleine Apps spezialisiert, in dem Fall einmal das 1Password und einmal KeePass. Und 1Password ist ein Produkt, was halt nicht kostenlos ist und kein Open-License-Produkt ist, im Gegensatz zu KeePass. Und 1Password ist eigentlich im Mac-Bereich so der Quasi-Standard der Passwort-Management-Utilities und läuft systemübergreifend. Das heißt, es läuft auf iOS und auf dem macOS und synchronisiert sich über die Dropbox. Und das ist quasi so das Hauptgerüst der Software. Und in der Software selbst hat man auch etliche Möglichkeiten, dementsprechend seine Identitäten zu verwalten, sprich auch E-Mail-Konten zu hinterlegen, sprich auch Seriennummern von Software zu hinterlegen, sichere Notizen zu hinterlegen. Also es ist eine sehr große Möglichkeit, auch andere Dinge als nur simple Passwörter zu hinterlegen. Und man hat auch eine Gliederung der jeweiligen Themengebiete und der jeweiligen Passwortgeschichten, die man in diesem System halt hinterlegen kann letztendlich.
Genau, für Software, wo man zum Beispiel keine nicht über den Mac App Store lädt oder über sonstige App Stores, wo es noch die Serial Codes gibt, solche kann man auch ganz einfach verwalten mit Versionierung und allem Möglichen hinten dran. Das ist wirklich praktisch. Und eben auch für kurze Texte, die man einfach irgendwo verschlüsselt haben möchte.
Richtig, genau, ja.
Und Entschuldigung?
Ja, dann gibt's halt noch die Möglichkeit, dass man das Programm in einem Browser per Plugin implementieren kann. Das heißt, dass man aus dem Browser direkt sich über 1Password dann halt anmelden kann, ohne dass man jetzt per Copy and Paste das Passwort manuell aus 1Password in das jeweilige Anmeldefeld rüberziehen muss, sondern man kann es ganz simpel und ganz einfach über ein Plugin im Browser einbauen und somit hat man dann halt den schnellen Zugang zu den Seiten und hat das quasi das Passwort trotzdem noch sicher in 1Password hinterlegt.
Genau, und der andere Möglichkeit ist ja seit etwa 2-3 Versionen über die Menüleiste, da kann man es ja auch einblenden, da kann man über, wenn man das Ganze in Ordner unterteilt, sofern man wie du und ich ja sicherlich viele Passwörter hat, sehr sinnvoll ist, kann man den jeweiligen Dienst auswählen. Es wird gleich vom Standardbrowser ein neues Fenster geöffnet, eine neue Seite geladen und dann gleich eingeloggt.
Das ist wirklich richtig, genau.
Enorm praktisch. Und noch ganz einen anderen wichtigen Grund, wenn man irgendwie, man kommt ja viel so Spam und Phishing-Mails über, wenn man doch mal irgendwie mal auf so eine Seite oder auch sonst irgendwo auf einen Link geht und eigentlich, sagen wir, beim Dienst wie Hotmail, beim Dienst wie Google, also Gmail etc. landen möchte, aber auf einer falschen Seite landet, dann unterbindet oder es warnt einem 1Password davor, sich da einzuloggen. Oder besser gesagt, es weigert sich, sich da einzuloggen.
Richtig, genau.
Es lockt
das
sich
ist halt auch noch ein wichtiger Aspekt, sagen wir mal, der auch für die User, die sich nicht so hundertprozentig sicher sind, auf welchen Seiten sich jetzt bewegen und auf eine falsche URL klicken und dementsprechend merkt halt 1Password, dass die URL, die dort hinterlegt worden ist, nicht identisch ist mit der Phishing URL und gleicht das ab und sagt, hier, das machen wir so nicht, da wählen wir uns nicht ein oder da locken wir uns jetzt nicht ein. Das ist auch gerade ein Aspekt für den unbedarften Nutzer, dass das nochmal so ein kleiner Sicherheitsaspekt ist, was in 1Password mit eingebaut ist.
Oder man einfach schnell lang klickt, wenn irgendwie, wie es dein Twitter-Account wurde, dann werden Spam-Mails oder Spam-DMs verschickt und dann kommt man so von eigentlich von der vertrauten Quelle, sprich vom Tobi, etwas über, aber landet dann schlussendlich auf der falschen Seite.
Richtig, genau, ja. Ja, das ist so das grobe, so die, der grobe Ablauf von 1Password oder was 1Password macht. Es ist halt wie gesagt auf dem Mac, auf Android und auf Windows vertreten. Bei Android ist es zum Zeitpunkt der Aufnahme noch so, dass man dementsprechend nur lesen kann. Das heißt, es nur als Reader für die verwenden kann und man dementsprechend es nicht aktiv verwalten kann.
Keine neuen erzeugen.
Keine neuen erzeugen kann, ja. Da war halt angekündigt, dass es dementsprechend bald eine vollständige Version geben wird, die halt alles, wann das kommen wird, das wissen wir so noch nicht. Im Moment ist es halt nur in Anführungsstrichen ein reines Passwort-Lesesystem sozusagen, wo ich die Passwörter auslesen kann und mich dann dementsprechend nur einloggen kann auf den sicheren Seiten letztendlich oder auf den Seiten, wo ich ein Login benötige.
Stand 17. Februar 2013.
Richtig, genau.
Gut, die zweite Software, das wäre KeePass.
Genau, das ist ein Open-Source-Projekt. Dementsprechend ist das Programm kostenlos, auch sehr weit verbreitet, hat im Endeffekt die gleichen Standardfunktionen wie auch 1Password. Und ja, da kann man halt nur zu sagen, dass es sehr weit verbreitet ist auf verschiedenen Plattformen. Es gibt zum Beispiel KeePass Droid, das ist dementsprechend der Ableger für die Android-Geschichte. Und da hat man auch eine vollständige Version, wo man auch dementsprechend Passwörter eingeben kann, verwalten kann und dementsprechend auch nicht nur lesen kann wie bei 1Password. Das ist also ein ganz großer Vorteil. Dann gibt es noch KeePass, das ist für iPhone, iPad. Das ist eine Variante von MyKeePass. Und das hat dann wiederum auch die Synchronisationsfunktion über die Dropbox. Das heißt, man kann dann dementsprechend ganz normal seine Passwörter auch plattformübergreifend synchronisieren. Das wollte ich nochmal kurz zu 1Password erwähnen. Synchronisation über die Dropbox ist natürlich dann auch möglich. Das heißt, ich kann zentralisiert meine Passwörter in der Dropbox verschlüsselt, in einer verschlüsselten Datei ablegen und habe somit auf allen Geräten auch eine Synchronisation. Das ist auch denn dementsprechend bei diesen KeyPairs möglich. Und das ist, denke ich, auch sehr wichtig, wenn man auf verschiedenen unterwegs ist, dass man seine Passwörter halt immer synchronisiert und auch synchron hat.
Genau, bei OnePassword ergänzend, seit dem Dezember, glaube ich, gibt es zumindest auf der iOS-Version die Möglichkeit, auch über die iCloud zu synchronisieren. Die Mac-Version kann das noch nicht. Das sollte auch nächstens kommen, so wie wir informiert sind.
Richtig, genau. Weil die Mac-Version halt in einer noch älteren Version vorliegt und die iOS-Version halt schon auf einem aktuelleren Stand beruht, sage ich mal. So, jetzt aber wieder zurück zu KeyPairs. Da gibt es dann auch noch die Möglichkeit, das Ganze auf Linux zu betreiben. Da gibt es KeyPairs X. Das ist dann dementsprechend die Linux-Variante. Und die läuft dann auch dementsprechend auf macOS und auf Windows. Also das ist sozusagen dann verbreitet. Also die Stammsoftware, der Stammkernel ist halt gleich und sie wurde dann dementsprechend für die dementsprechenden Betriebssysteme angepasst letztendlich. Das sind so die größten Systeme, die es gibt. Dann gibt es noch 7Pairs. 7Pairs ist eine Version für Windows Phone 7. Stand der Aufnahme, es gibt noch nichts für
Windows 8. Windows Phone 8, genau.
Und auch noch nicht für Windows 8 und auch noch nicht für Windows RT. Also da ist bis jetzt noch nichts von KeyPairs erschienen. Aber der Plattformumfang ist doch im Moment schon recht groß, sage ich mal. Und deswegen haben wir uns auch halt diese beiden Programme als Empfehlung rausgesucht, weil die Plattformen halt am größten sind oder die plattformübergreifendsten Standards vertreten sind halt in den verschiedenen Varianten.
Genau.
Ja. Der kleine Ausflug in die beiden Passwortmanagementsysteme. Wir beide nutzen halt OnePassword und wir beide setzen halt dementsprechend auch Passwortmanagement-Software ein. Das hat halt einen Vorteil. Man hat zentralisiert seine Passwörter verwaltet und man hat halt die Möglichkeit, durch den Passwortgenerator lange und sichere Passwörter zu erstellen, die man sich halt so nicht merken kann, weil sie teilweise 38-stellig sind mit dementsprechend Sonderzeichen etc. Und weil man halt auch für jeden einzelnen Account ein anderes Passwort dort angelegt hat. Das ist eigentlich der größte Sicherheitsfaktor, das größte Sicherheitsproblem, dass man halt die meisten Leute für die meisten Accounts immer gleiche Passwörter verwenden. Und das kann man halt mit einem Passwortmanagement unterbinden, dass man sich halt für jeden Account ein eigenes Passwort
anlegen kann und generieren lassen kann.
Richtig. Das hat aber wiederum auch ein Passwortmanagement-Software verlässt. Wenn das Hauptpasswort, was man dementsprechend benötigt, um in die Passwort-Software oder in das Passwortmanagement-Programm reinzukommen, wenn das aus irgendwelchen Gründen geknackt wurde, hat der Hacker im Endeffekt den kompletten Zugriff auf eure Passwörter.
Oder du es vergisst.
Ja, das sollte nicht vorkommen. Ja,
deshalb okay. Habe ich auch 1, 2, 3, 4.
Super, ganz toll.
Das vergesse ich garantiert nicht.
Das ist ganz toll.
Genau. Nee, Quatsch.
Und dementsprechend ist es halt im Endeffekt eines der größten Nachteile. Man verlässt sich auf ein Management-Utility und man gibt die Software oder man gibt die Passwörter quasi zentralisiert in einer geschlüsselten Datei aus der vollen Kontrolle. Das heißt, sollte sich das Programm aufhängen, sollte irgendwas mit dem Programm passieren, hat man irgendwie ein größeres Problem letztendlich. Darüber sollte man sich im Klaren sein, wenn man dieses verwendet. Dass das passieren wird, sagen wir mal, ist relativ gering, weil gerade bei OnePassword und bei KeyPass sind die Erfahrungen der beiden Software schmieden, sage ich jetzt mal, doch recht groß, dass gerade dieses halt nicht passieren sollte. Aber man sollte niemals nie sagen.
Genau, muss ja nur ein Update kommen, dass irgendwie irgendwas falsch ist und alles löscht. Solche Dinge
kann passieren.
Ja. Gibt's ja.
Genau, und deswegen vielleicht auch noch ein kleiner Tipp. Man sollte sich ab und an die Dropbox oder die Datei aus der Dropbox, die dementsprechend die Passwörter hinterlegt oder wo die Passwörter hinterlegt sind, mal irgendwohin sichern, sprich auf einen USB-Stick, an einen sicheren Ort, wie auch immer, dass man, wenn sie sich kaputt synchronisieren sollte, was bis jetzt halt noch nicht, nach meiner Meinung noch nicht bei OnePassword passiert ist, dass halt diese Datei halt kaputt geht oder aus irgendwelchen Gründen, oder wenn man mal nicht an die Dropbox kommt, etc., dass man halt die Datei manuell einspielen kann in OnePassword und somit vermutlich einen relativ aktuellen Stand seiner Passwörter hat. Das machen halt viele nicht. Ich kopiere mir in regelmäßigen Abständen halt die Datei manuell raus und habe sie immer nochmal auf einen USB-Stick gesichert.
Genau, das ist ein guter Tipp für all diejenigen, die durch OnePassword oder KeePass ein sicheres Dropbox-Passwort haben. Es ist nämlich unglaublich mühsam, einen neuen Rechner aufsetzen und dann zuerst 38 Hieroglyphen einzugeben, bis man überhaupt mal OnePassword synchronisiert hat, dass man wieder auf die Passwörter zugreifen kann. Deshalb ist so eine lokal abgespeicherte Version eben auf dem Datenträger irgendwie eurer Wahl sicherlich nicht undumm. Undumm?
Ja, genau.
Ungeschickt.
Nicht ungeschickt, genau.
Ungeschickt.
Das ist halt so ein Tipp, weil es macht immer Sinn, sich auch generell den kompletten Dropbox-Inhalt mal ab und an in ein Verzeichnis zu kopieren. Weil es kann halt sein, dass die Dropbox sich auch mal kaputt synkt. Das jetzt mal abgesehen davon, dass man die Datei nochmal einzeln rausselektieren sollte. Das ist so eine Vorsichtsmaßnahme, die man ganz einfach mal treffen sollte.
Meine Dropbox lässt grüßen.
Ja.
Zwei Verzeichnisse sind weg. Ja.
Ja, das kann passieren.
Genau, aber eben Backup, und dazu haben wir auch eine Sonderfolge, um ein bisschen Werbung für die Folge zu machen, ist verlinkt bei uns auf geektalk.ch.
Genau. Gut.
Aber wenn wir jetzt zu den Passwörtern generell gehen, wir haben da ein paar Regeln aufgestellt.
Genau, jetzt gehen wir zu dem zweiten Block über für alle die, die sich vielleicht nicht mit Passwortmanagement-Software anfreunden können und vielleicht auch nicht so viele Passwörter oder zu viele Accounts haben oder Zugänge oder Logins haben. Das kann ja auch sein, dass gewisse Leute dementsprechend nur so ein paar direkte Zugänge haben, Facebook, Twitter etc. und nicht in Foren benutzen oder 50.000 Konten haben, wo sie sich einwählen müssen etc. pp. Und sich auf 4, 5, 6, 7 Logins beschränken. Und für die Leute möchten wir so ein paar Tipps an die Hand geben, was man dementsprechend machen kann, um sichere Passwörter zu generieren außerhalb von Passwortmanagement-Software.
Da ist zum Beispiel Tipp Nummer 1, das sollte eine gewisse Länge haben. Gut, zum Glück gibt es immer mehr Dienste, die auch voraussetzen, dass mindestens irgendwie 6 oder 8 oder 10 Zeichen Passwörter sind. Und dazu kommt, dass viele der Dienste einen auch darauf hinweisen, dass man nicht nur irgendwelche Buchstaben, sondern mindestens auch eine Zahl nimmt.
Richtig, genau. Ja.
Die Länge, jetzt habe ich ein bisschen gegriffen, die Länge ist vor allem wichtig wegen, Tobi?
Ja gut, die Länge ist halt wichtig, logische, also wenn jetzt zum Beispiel jemand den Account knacken möchte aus dem näheren Umfeld, das heißt irgendein Bekannter, Verwandter, dass man nicht durch irgendwelche logischen Zahlenkombinationen das Ganze knacken könnte oder durch Kosenamen zum Beispiel, wenn jetzt einer eingibt, wie er als Kind genannt worden ist, dann versucht das natürlich derjenige erstmal einzugeben. Das sollte man dementsprechend damit unterbinden, dass halt mindestens, sagen wir mal, mindestens 8 Zeichen vergeben werden, was ich halt auch noch für zu kurz halte. Das sind jetzt immer diese Mindestanforderungen. 8 Zeichen halte ich persönlich halt für zu gering. Also ich würde da so sagen, mindestens 20 bis 25 stelliges Passwort kann man auch generieren, wenn man jetzt keine Passwortmanagement-Software einsetzt.
Genau, da gibt es auch Webdienste, wie wir in den Shownotes nachher verlinken werden, die euch so als solche sicheren Passwörter generieren.
Richtig, genau. Man darf halt auch nicht unterschätzen, dass es dementsprechend hinterlegte Wörterbücher gibt, die dementsprechend durch diesen bekannten Mechanismus, diese Brute-Force-Attacken, dementsprechend diese Passwörter auslesen und ausprobieren können. Das heißt, wenn ihr jetzt irgendein Standardpasswort nehmt, was halt im Wörterbuch hinterlegt ist, zum Beispiel Auto, und setzt dann dahinter noch 1, 2, 3, 4, dann ist es das Leichteste, dass ein relativ potenter Rechner eure Passwörter oder eure Accounts ausprobiert und dementsprechend darauf kommt auch Auto. Und dann werden natürlich erstmal gewisse Zahlenfolgen abgearbeitet, die sowieso jeder verwendet, in Anführungsstrichen jeder verwendet, weil sie leicht sich, wenn man sie leicht merken kann, 1, 2, 3, 4, genau. Und schon ist euer Passwort dementsprechend geknackt. Also man sollte niemals Trivialwörter benutzen, die in Wörterbüchern stehen. Man sollte Fantasiewörter nehmen. Oder man, ein kleiner Tipp, man sollte Wörter verwenden, wie die man vielleicht absichtlich rechtschreiblich falsch schreibt. Die zwar so ausgesprochen werden oder die ausgesprochen oder wenn man jetzt zum Beispiel das Wort fällt mir jetzt kein Beispiel ein, aber man sollte
vielleicht Soundboard, das D und B verwechseln, gut, das spricht man nicht so aus, aber
oder dementsprechend das Wort Englischen verdeutschen, sollte man halt ein Fantasiewort draus nehmen, dass man das heißt wirklich so wie soll ich das jetzt beschreiben, dass man es wirklich so schreibt, wie man es auch ausspricht, aber wie es nicht geschrieben wird letztendlich. Mhm. Ne? Das wäre halt eine Möglichkeit, dass man halt das verdeutscht, englische Wörter verdeutscht und in deutschen Texten dort reinschreibt. Wäre eine Möglichkeit, um ein Fantasiewort zu kreieren, ohne dass man jetzt zu abdriften muss und dass man sich auch noch das vielleicht relativ leicht merken könnte letztendlich.
Genau, und an einer unüblichen Stelle vielleicht noch irgendein Sonderzeichen reinwürgen und eine Zahl und schon macht das Ganze relativ Anführungsschlusszeichen sicherer.
Richtig, genau. Also Sonderzeichen sind immer beliebt letztendlich, aber auch das ist nicht der Weisheitsletzter Schluss, weil auch das sind ja dementsprechend Zeichen, die auf der Standardtastatur vorhanden sind. Und dementsprechend sind die auch durch Brute Force Attacken letztendlich auszulesen. Und auch das kann man mehr oder weniger auslesen. Die Frage ist halt nur, wie schwer macht man es dementsprechend der Software? Und da gibt's auch noch Mittel und Wege, das Ganze etwas, sagen wir mal, zu gehen, weil es gibt ja auf jeder Tastatur auch Sonderzeichen, die nicht im Standard-Tastatur-Layout sind. Zum Beispiel das Copyright-Zeichen ist nicht im Standard-Tastatur-Layout-Satz drin. Da muss man halt gewisse Sondertasten drücken, um dieses Zeichen zu generieren. Und wenn man dieses Sonderzeichen dementsprechend in das Passwort mit einbaut, hat man schon mal eine relativ nochmal einen relativ schweren Punkt mit reingesetzt, um das Ganze auszulesen. Das ist immer noch so ein Tipp, baut ein Sonderzeichen ein, was nicht im Standard-Tastatur-Layout drin ist. Somit habt ihr noch einen schwereren Punkt in eurem sicheren Passwort drin.
Genau, weil man hat ja früher gesagt, dass ein Hacker, der sagen wir 5- bis 6-stelliges Passwort knacken will, dass der eine unglaubliche Rechenpower braucht und das ist ja heutzutage nicht mehr so, dass man die unbedingt zu Hause stehen haben muss, sondern man kann schnell bei Amazon ein bisschen Rechenleistung einkaufen und dann das darüber rattern lassen. Also da sind die Hacker oder besser gesagt die Cracker dann schon einige Schritte weiter und schneller geworden in den letzten Jahren.
Richtig, genau, ja. Und dementsprechend ist es auch so, dass es gewisse Passwortdatenbanken gibt. Das heißt, da sind Passwörter, die schon mal oft verwendet worden sind, hinterlegt. Und auf diese Passwortdatenbanken wird dann halt zurückgegriffen. Und die werden als erstes dann halt durchprobiert. Das heißt, beliebte Passwörter, die dort vergeben worden sind von Nutzern jeglicher Art, die sind dort hinterlegt worden und werden dann erstmal als erstes durchprobiert. Und deswegen sollte man sich, wie gesagt, nochmal als Hinweis Passwörter ausdenken, die nicht im Wörterbuch stehen und sehr kreativ bei der Gestaltung der Passwörter sein. Man kann ja auch zum Beispiel sich eine Eselsbrücke herleiten, dass man einen langen Satz dementsprechend kreiert und nur die Anfangsbuchstaben der jeweiligen Wörter verwendet, die in diesem Satz vorkommen.
Genau, oder auch Endbuchstaben oder irgendwas, was man sich gut merken kann, der zweite und so weiter. Je nachdem, wie man das dann machen möchte.
Richtig. Und notfalls könnte man sich ja diesen Satz auch aufschreiben. Und man weiß ja dementsprechend nicht, oder wenn dieser Satz irgendwo gefunden wird, weiß derjenige ja nicht, was das letztendlich bedeutet. Ihr wisst dann halt nur, dass aus diesem Satz halt die Anfangsbuchstaben oder aus jedem zweiten Wort der zweite Buchstabe dementsprechend letztendlich in der Summe ein Passwort ergeben. Das ist auch so ein Trick, wenn man sich halt Passwörter unbedingt aufschreiben muss, schreibt euch die Passwörter für euch verschlüsselt auf, so dass ihr wiederum nur ihr den Inhalt dieser Botschaft ermitteln könnt, also das Passwort aus dieser Eselsbrücke wieder rauslesen könnt. Schreibt euch niemals Passwörter im Klartext auf. Das ist das Schlimmste, was man machen kann. Also jetzt am besten noch vorschreiben Passwort und dann Doppelpunkt und das Passwort im Klartext dahinter schreiben. Das würde ich niemals tun. Schreibt euch das dekodiert auf. Also kodiert euch selbst dann dementsprechend euer Passwort nochmal. Nur, dass ihr dann im Kopf halt wisst, wie ihr das wieder dekodieren könnt.
Genau, das ist relativ wichtig.
Richtig, das sollte man sich schon merken, ja.
Genau, und zu diesen Standard-Datenbank mit diesen Standard-Passwörtern, da gibt es ja auch regelmäßig jedes Jahr so eine Hitliste von den Top 10 meistverwendeten Passwörter, und da sträubt es einem schon teilweise, was da für Passwörter rauskommen.
Ja, da gibt es dann Geheim oder Passwort.
Nummer 1 2012 ist Passwort, 2 ist 1, 2, 3, 4, 5, 6 und dritter Stelle ist dann schon sicher, weil es ist 1 bis 8.
Ja, ja.
Das ist achtstellig.
Das sind dann die sogenannten Trivialpasswörter. Genau. Das sollte man unbedingt vermeiden, diese Passwörter dementsprechend zu verwenden. Das sollte man niemals tun. Auch nicht, wenn es noch so ein profanes nur so ein profaner Zugang ist, etc., gewöhnt euch immer an, egal für welche Geschichten dementsprechend ihr ein Passwort benötigt, versucht immer sichere Passwörter zu verwenden und versucht es nicht zu gliedern in weniger wichtig oder sehr wichtig. Nein, Passwörter müsst ihr immer generell als wichtiges Mittel sehen. Also da höre ich viele, die sagen, ach, da nehme ich ein einfaches Passwort und da nehme ich ein schwereres Passwort. Das ist nach meiner Meinung der völlig falsche Ansatz.
Da gibt's ja die Anekdote von dem Journalisten, war es, glaube ich, in Amerika, dessen Amazon-Account gehackt wurde. Oder sprich, dem hat man sein Passwort rausgefunden, dann hat jemand da angerufen bei der Hotline, hat die Kreditkarte auf seine umschreiben lassen und kurz später hat er wieder angerufen und gesagt, wie war nochmals die Nummer der alten Kreditkarte, und mit Hilfe dieser Information konnte er sich nachher bei Apple den Zugang für dessen iCloud zukommen lassen, weil er hatte ja die Kreditkarteninformation von dem Typen und konnte somit als die Person identifiziert werden. Und dem wurde nachher die komplette iCloud gelöscht, also inklusive Backup und allem Möglichen.
Ja, das ist natürlich ein extremes Beispiel, aber gerade das zeigt die Wichtigkeit dieser ganzen Passwortgeschichte, weil es wurde dementsprechend ja seine ganze Identität letztendlich auf den Kopf gestellt. Und gerade wenn man sich in so einer Ökosystem wie bei Apple befindet, da kann das natürlich vernichtend sein. Dazu kommt natürlich, der gute Mann hatte kein Backup. Da kommt natürlich das zweite Problem. Schlechtes Passwortmanagement, kein Backup. Und ich meine, das als Tech-Journalist, gut, da will ich jetzt nicht drüber urteilen, aber ja, okay. Da fehlen mir dann auch die Worte letztendlich irgendwo.
Genau, also ich hatte zuerst auch an irgendwie einen üblen Scherz gehalten, aber damit wollte ich eigentlich nur zeigen, dass eben wichtig ist, wie du gesagt hast, keine Priorisierung, da mache ich nur ein schlechtes Passwort, weil irgendwie kommen die dann auf die Backup-E-Mail und bla bla blub sind sie überall drin. Das kann dann irgendwie sehr schnell passieren, weil die ja solche Daten haben wollen, die sind dann schon recht kreativ.
Richtig, genau. Es kommt natürlich auch immer darauf an, wie interessant der jeweilige ist, um ihn jetzt zu hacken oder um an seine Daten zu kommen. Letztendlich ist es natürlich so, dass irgendwelche Personen, die im öffentlichen Leben stehen, wesentlich interessanter sind als jetzt Leute von nebenan. Aber man muss auch davon ausgehen, dass gewisse Hacker auch Accounts knacken und durch die Accounts gehen wie ein heißes Messer durch die kalte Butter, sage ich mal, und einfach mal ausprobieren und lassen gewisse Algorithmen oder gewisse Routinen über eine Anzahl von Accounts rüberlaufen, und irgendwann meldet das System, oh, hier hatten wir Erfolg. Die gehen jetzt nicht selektiv vor und sagen, das und das nehmen wir, das mag teilweise auch vorkommen, aber die nehmen sich dann eine ganze große Liste an Accounts vor, die sie dann dementsprechend automatisiert abarbeiten lassen. Von daher ist es schon sicher wichtig, sich dementsprechend sichere Passwörter zu nehmen, weil die vielen Attacken gehen halt durch eine gewisse Automation durch, und wenn dann dementsprechend das System grünes Licht meldet, dass das Passwort gehackt worden ist, dann beschäftigt man sich halt manuell nochmal mit den geknackten Account und versucht dann dementsprechend mehr rauszufinden. Also von daher sind beide Personengruppen gefährdet und man sollte sich dementsprechend immer darüber im Klaren sein, dass man auch unter vielen Nutzern irgendwo für gewisse Leute interessant sein kann.
Genau, und vielfach geht es ja nicht um die Accounts, sondern um auch dann über Umwege auf deinen Rechner zu kommen, irgendwelche Trojaner zu platzieren und dich zu einem, in ein Botnetz zu integrieren und solche Geschichten. Also da gibt es ja ganz unterschiedliche Ansätze. Da kann man nicht sagen, ich bin jetzt Heinz Müller von Hintertupfingen und es interessiert ja kein Hacker, was ich habe. Ich habe ja nichts. So die berühmte Richtig, Ausrede. Ja.
Und im Endeffekt geht es dann erstmal dann los, wenn man erstmal diesen E-Mail-Account geknackt hat, dann geht erstmal der Hacker dran, manuell sich durch den E-Mail-Account, durch die Accounts zu arbeiten oder durch den Account zu arbeiten, erstmal die E-Mails zu lesen, was könnte ich Interessantes rausfinden, um noch an weitere Dienste zu kommen und an weiteren Passwörtern zu kommen.
Genau, und die ganzen Logins von Social Media und all Banken sogar teilweise etc.
Genau, und deswegen ist es auch wichtig, für jeden Dienst ein anderes Passwort zu haben, weil wenn ihr das eine Passwort geknackt hat und stellt jetzt fest, oh, da gibt es ja noch einen Twitter-Account oder einen Facebook-Account, dann ist es natürlich der erste Schritt, sich erstmal in den Facebook-Account einzuklinken und das gleiche Passwort zu benutzen, was er dementsprechend schon erfolgreich für den E-Mail-Account benutzt hat. Und wenn er natürlich dann noch dort auch reinkommt, das ist schlecht. Das heißt, man sollte für jeden Dienst ein anderes Passwort haben.
Genau, wenn man es dann nicht wie oben genannt mit den, oder zuerst genannt mit den Passwortmanagern macht, dann kann man sich so um einigermaßen einfach machen, auch ein bisschen mit Variationen des eigenen Passworts spielen, wenn man da genügend Sonderrechnungen und so weiter dazwischen hat, die man ändert.
Richtig, gut, man sollte natürlich nicht zu trivial die Veränderung nehmen, also nicht einfach von vorne nach hinten das rumdrehen, weil das wäre natürlich auch das Erste, was der Hacker ausprobiert, einmal das ganze Passwort verkehrt rumzuschreiben. Genau, das machen dann auch viele und fühlen sich dann halt sicher, wir drehen das jetzt einmal um. Das macht auch wenig Sinn, das sollte man auch nicht tun unbedingt.
Nicht wahr, genau, ja.
Gut, und noch ein Tipp, wenn man sich von einem anderen Rechner, sei es Internetcafé oder sei es von einem Bekannten aus, an irgendwelchen Systemen einloggt, achtet immer darauf, dass man eine SSL-Verschlüsselung, dass die SSL-Verschlüsselung aktiviert ist. Das heißt, bei vielen Browsern oder bei den meisten Browsern sieht man es dementsprechend unten in der Taskleiste oder auch schon an der Adresse HTTPS, dass dementsprechend eine SSL-Verschlüsselung besteht und eine sichere Verbindung besteht zum Zielsystem. Sollte das nicht vorhanden sein, würde ich gar nicht erst mein Passwort dort eingeben und achtet auch darauf, dass es nicht angeklickt ist, dass sich der Browser jetzt euer Passwort merken soll und eure Login-Daten. Nicht, dass ihr das System verlasst und der Nächste, der in den Browser öffnet, dementsprechend sich einfach einfach eingeloggt im Account ist und da dementsprechend notfalls noch euer Passwort ändern kann, weil er einfach den Browser öffnet und noch im Google-Account eingeloggt ist, dementsprechend dann leicht das Passwort ändern kann oder dementsprechend aus den Browser-Cache dementsprechend die Passwörter auslesen kann oder die Cookies, die gesetzt worden sind, etc. Also achtet darauf, dass, wie gesagt, ihr nicht im System eingeloggt bleibt und dass ihr immer eine SSL-Verschlüsselung besteht zum Zielsystem, wo ihr euch einloggt. Und das Sicherste wäre natürlich, wenn ihr euch irgendwo mal eingeloggt habt aus eurem externen Netzwerk heraus, dass ihr denn danach das Passwort ändert. Das wäre natürlich das Allersicherste letztendlich.
Genau, und wenn man nicht unbedingt dem netten Kollegen, wo man jetzt kurz einen Rechner nutzen kann, alle Einstellungen verstellen möchte, weil er vielleicht für sich persönlich die ganzen Passwörter speichert, es gibt den Private-Modus, den man bei den meisten aktuellen Browser einstellen kann und dann werden diese Dinge ja sowieso nicht mitgeloggt. Habe ich das richtig, jetzt richtig gesagt? Oh, zumindest Safari ist so. Stimmt. Chrome glaube ich auch, ja.
Genau, richtig.
Gut, und ein anderer guter Tipp ist noch ein Passwort. Wenn man das ja hat, dann kann man das ja für die nächsten 50 Jahre behalten, oder? Wie ist das?
Nee, das sollte man ja nicht. Wie gesagt, man soll das Passwort regelmäßig ändern.
Genau.
Und von vielen Systemen wird ja schon von Haus aus vorgeschlagen, dass ihr das Passwort dementsprechend regelmäßig ändern sollt oder ihr werdet aufgefordert, das Passwort regelmäßig zu ändern. Also das heißt, man kann einstellen, nach 72 Tagen läuft das Passwort ab oder bei verschiedenen Firmen, eigenen Systemen kann man das sogar vom Datum her noch wesentlich geringer einstellen, dass man halt 14 Tage, 8 Tage, manche Firmen machen es sogar alle 2 Tage, dass man ein neues Passwort vergeben muss. Mhm.
Da muss man, oder kenne ich jetzt zumindest vor allem die Dienste von Microsoft, da gibt's ja bei der Registration die Möglichkeit, einen Haken zu setzen, dass automatisch nach 72 Tagen ein neues Passwort gefordert wird, also vom Nutzer, dass man das eingeben muss. Was mir da noch sympathisch aufgefallen ist, ich kann nicht zuerst 1, 2, 3, 4 nehmen, um jetzt ein kurzes Passwort zu sagen, 72 Tage später 5, 6, 7, 8 und dann nochmals 72 Tage später wieder auf 1, 2, 3, 4 retour gehen, weil dann kommt die Meldung, wo er sagt, das Passwort kannst du nicht nehmen, das hast du schon mal verwendet.
Richtig, genau. Und das ist auch ganz wichtig. Versucht euch niemals ein Passwortvergabesystem auszudenken, was sehr trivial ist. Das heißt, ich habe viel erlebt in Firmen, da hat einer ein Hauptwort, sagen wir jetzt mal, der hat das Hauptwort Ziegenpeter und sagt jetzt, wir sind jetzt im Monat 01 und zählen dann hoch. Okay, ich muss jetzt jeden Monat mein Passwort ändern und sagen jetzt 01 für Januar und sagen jetzt Ziegenpeter 02 für Februar. Wenn man erstmal das System hinterschaut hat, dann ist es natürlich ganz leicht, dass der Kollege oder wie auch immer, wer sich dann bei euch da einloggen möchte, das Ganze dementsprechend dann fortführt. Und dann ist es natürlich auch ganz leicht, die Strukturen zu hinterblicken und zu sagen, ja Mensch, wenn der das auf der Arbeit macht, dann macht er das vielleicht auch im Privatumfeld und hat vielleicht sogar noch das gleiche Passwort. Also versucht nicht ein Trivialsystem dort einzubauen, wo ihr dann ganz einfach eure Passwörter nach Monatsnamen einfach hinten hoch ändert oder einfach nur eine Zahl hinten dran setzt und immer das gleiche Hauptwort verwendet. Das ist auch fatal. Niemals irgendwie das mit Zahlenkolonnen ergänzen oder hochzählen lassen. Das ist ein böser Fehler. Genau. Machen aber ganz viele.
Genau, eben da kommt wieder Wörterbuchattacke, die Brute Force Angriffe, die eben genau solche normale Dinge nehmen. Fantasienamen, bildet, seid kreativ, würde ich doch sagen.
Ja, da gibt's die tollsten Möglichkeiten. Also das ist ja, man kann dementsprechend auch irgendwelche abstrakten Wörter miteinander verbinden, die gar nichts miteinander zu tun haben. Jetzt, was weiß ich.
Straßennamen mit Hausnummer?
Ja, es ist genauso. Genau. Ja, da sind wir ja wieder beim nächsten Thema Social Engineering, sage ich jetzt mal. Das heißt, dass man aus dem sozialen Umfeld heraus irgendwelche Passwörter knacken kann. Das heißt, wenn ich jetzt weiß, der wohnt in der Hauptstraße 5, dann war jetzt ein gutes Beispiel, dann gibt der Hacker erstmal ein, gebe ich mal Hauptstraße 5 ein als Passwort. Oder den Ort etc. pp. Das wird auch gerne verwendet. Und wie gesagt, wenn man sich erstmal damit beschäftigt, mit der Person und weiß viele Daten aus seinem Umfeld heraus, dann wissen die Hacker natürlich auch, dass es so ist, dass viele, wie gesagt, Begriffe aus dem Umfeld nehmen, sei es den Name der Frau und dennoch das Geburtsdatum der Frau dahinter etc. pp.
Genau,
solche Dinge niemals verwenden, die aus dem Umfeld kommen, weil das ergibt doch schon relativ leichte Möglichkeiten, Passwörter auch zusammenzusetzen. Das heißt, wenn der Hacker weiß, wann eure Frau geboren ist und wie sie mit Vornamen heißt, dann ist natürlich leicht, das zusammenzusetzen und erstmal auszuprobieren, ob derjenige das auch verwendet hat als Passwort. Und das sollte man halt umgehen. Niemals irgendwas aus dem näheren Umfeld verwenden, was trivial ist.
Genau, derjenige, der das versuchen möchte, muss ja nicht mal aus dem Freundeskreis kommen, der das alles irgendwie weiß. Eben Name, Frau und solche Dinge, sondern in Zeiten von, eben wie du gesagt hast, Social Media, findet man auch viel über die öffentlichen Profile, über Facebook raus, wo der jetzt wohnt und solche Geschichten. Also haben sie schnell ein paar Informationen zusammen. Das sind die richtig, Suchmaschine, genau, die freuen. Aber dann richtig. Kommen wir gleich zum Thema ungünstige Passwörter. Wir haben da ein paar aufgelistet.
Ja, also ungünstige Wörter sind zum Beispiel, wie ich schon sagte, 1, 2, 3, 4 Tastenfolgen, die auf der Tastatur dementsprechend relativ leicht einzugeben sind.
ASDF und so weiter.
ASDF oder die, manche geben auch die Abkürzung Querz ein, für die Querz-Tastatur dementsprechend etc. Das sind natürlich Tastaturfolgen, die man niemals verwenden sollte. Auch nicht umgekehrt dementsprechend. Ne?
Logisch, ja.
Bringt alles dementsprechend nichts. Und wie ich schon sagte, auch nicht simple Zahlenfolgen an fantasievollen Hauptnamen dranhängen. das bringt auch nichts. Das ist sinnlos. Also 1, 2, 3, 4 bringt letztendlich auch nichts an irgendein Hauptwort drangehängt. Ist eine relativ simple Zahlenkombination.
Genau. Ich denke, somit sind wir alle Tipps, die wir aufgearbeitet haben, durchgegangen. Oder siehst du gerade noch was, was wir verpasst haben?
Mir fällt so spontan für die normalen Tipps fällt mir jetzt nichts ein, letztendlich, was man noch erwähnen könnte. Das soll ja auch generell erstmal, diese Sendung soll ja generell einen Gedankenstoß geben, letztendlich mal über sein eigenes Passwortverhalten nachzudenken und sich damit auseinanderzusetzen, doch gezielt oder auch, ja, nicht nur gezielt, sondern auch durchgehend sichere Passwörter zu verwenden. Und wir wollen halt sensibilisieren. Vielleicht ist vielen gar nicht bewusst, dass sie ein ganz triviales Passwort verwenden. Und dazu sollte halt diese Sendung auch beitragen. Wir wollen jetzt ja keine Diplomarbeit über Passwörter ausarbeiten oder das sollte auch nicht der Sinn sein, sondern wir wissen, dass wir auch viele Zuhörer haben, die jetzt nicht so die extremen Geeks und Nerds sind und dazu sollte halt das Ganze dienen, um mal so ein bisschen nachzudenken über das Passwortverhalten.
Genau. Solltet ihr irgendwelche Tipps sonst noch haben, dürft ihr die natürlich gerne unter www.geektalk.ch in den Kommentaren zu dieser Folge ergänzen. Und auch sonst, wenn ihr noch irgendwelche Fragen habt, versuchen wir die natürlich so gut wie möglich euch dann in einer der kommenden Folgen zu beantworten, wenn ihr die unten in die Kommentare schreibt.
Genau. Was mir jetzt spontan noch eingefallen ist, was ich in den letzten Tagen überhaupt erst entdeckt habe, durch Zufall, man kann im iPhone dementsprechend einen PIN-Code hinterlegen, der ja vierstellig sein sollte bei der normalen Passworteingabe. Aber es gibt auch die Möglichkeit, diesen PIN-Code dementsprechend zu deaktivieren und ein langes Passwort eingeben zu können, was dann dementsprechend auch mit Buchstaben und Sonderzeichen versehen werden kann.
Also für das Freischalten des iPhones.
Richtig, also entsperren dementsprechend vom Lockscreen etc., dass man in das iPhone reinkommt. Das würde ich vielleicht sogar empfehlen, wenn man da ein sehr hohes Sicherheitsbewusstsein hat, sogar ein längeres Passwort im iPhone einzugeben. Das habe ich jetzt auch erstmal geändert und bin jetzt von der PIN-Code-Sperre weg und habe da ein sicheres Passwort hinterlegt. Ist mir jetzt durch Zufall aufgefallen, dass das beim iPhone möglich ist.
Genau, wenn du gleich unseren Hörern sagen möchtest, in den Einstellungen, wo ist das zu finden?
Ich kann es dir jetzt gar nicht sagen. Ich weiß nur, dass es unter, glaube ich, Sicherheitseinstellungen war. Auswendig weiß es jetzt leider nicht.
Dann werde ich es in den Shownotes natürlich noch kurz beschreiben.
Ist aber leicht zu finden eigentlich. Wenn man jetzt schon mal darauf hingewiesen worden ist, dass es die Möglichkeit gibt, findet man es bestimmt auch sehr leicht. Ja.
Ja, gut. Das ist natürlich vor allem auch wichtig, da man ja auf dem iPhone meist irgendwelche Apps mit Logins gespeichert hat. Also eben Facebook etc. Wenn da jemand das in die Finger bekommt, hat er natürlich schnell irgendwie was geändert oder ein Passwort und so weiter weitergeschickt.
Richtig, genau, richtig.
Dann würde ich doch sagen, weisen wir unsere Hörer noch auf die anderen Sonderfolgen. Wir haben auf dem geektalk.ch auf der Seite rechts so einen Banner Sonderfolgen. Wir haben schon diverse verschiedene Sonderfolgen wie
Backup und
NAS-Systeme,
genau.
Genau, wir hatten auch schon eine über Spiele. Unsere Gadget-Taschen, da einfach mal reinschauen. Hat sicherlich auch was Interessantes für euch mit dabei.
Genau.
Dann hoffe ich, haben wir unseren Hörern ein bisschen etwas weitergeben können. Und wenn ihr Leute kennt, die sich noch nicht so arg mit Passworten auseinandergesetzt haben und oder ihr ihnen das nicht richtig klar machen konntet in euren Wörtern, dass sie jetzt mal das und so ändern müssen, vielleicht wäre es einmal ein Tipp, so einen Podcast weiterzugeben. So eben ihnen das in auditiver Form von einer anderen Person, sprich von uns, weiterzugeben.
Richtig, genau. Wie gesagt, das sollte ein Denkanstoß sein, sich mal mit dem eigenen Passwortverhalten auseinanderzusetzen. Und da waren vielleicht einige Punkte, die wir jetzt nicht unbedingt erwähnt haben oder die wir jetzt vielleicht ausgelassen haben, bewusst oder unbewusst. Aber ich denke, wenn sich jeder damit erstmal beschäftigt, der das gehört hat mit seinem eigenen Passwortverhalten, haben wir schon mal viel erreicht. Und das sollte letztlich auch der Sinn dieser Sendung sein.
Genau. Und mit den Worten möchten wir doch unseren Hörern, je nachdem, wenn sie uns hören, einen schönen Morgen, Mittag oder Abend wünschen.
Tschüss.